Der WNL-Podcast von uns für euch. Ein Frauennetzwerk verrät Anekdoten aus dem Alltag erfolgreicher Frauen. Ehrlich, persönlich, authentisch.
Guten Tag, liebe WNLerinnen. Es ist Zeit für unseren nächsten Podcast. Ich freue mich wieder, eine so interessante Gesprächspartnerin gefunden zu haben. Es handelt sich um Fachzahnärztin für Kieferorthopädie, Frau Dr. Stefanie Marxkos. Wenn ich sie jetzt vorstellen wollte, müsste ich ganz viel Zeit dafür einplanen. Das tun wir heute nicht, haben wir uns abgesprochen. Aber Frau Dr. Marxkos, ganz schnell ein paar Worte zu sich selbst und dann gehen wir auch schon in Ihre sogenannte Vita.
Okay, einen schönen guten Tag alle zusammen. Mein Name ist Stefanie Marxkos. Ich bin 44 Jahre alt, habe zwei Kinder, 17 und 20. Ich bin, wie Sie gesagt haben, Fachzahnärztin für Kieferorthopädie und arbeite mit meinem Mann in einer Gemeinschaftspraxis in Werne, im Prinzip als Kieferorthopädin. Genau, ich erstmal das dazu.
Gut, nach allem, was wir jetzt schon aus diesen wenigen Worten wissen, weiß ich, so gut kenne ich unsere ZuhörerInnen ja inzwischen schon. Es interessieren vor allem zwei Dinge. Wie hat sie das hinbekommen mit den Kindern? Erstens. Und zweitens, wie war es, als es dann in die eigene Niederlassung ging? Was hat sie bewegt? Was hat sie beschäftigt? Ich glaube, wir vermischen das heute so ein bisschen. Und ich lege auch schon kurz los. Die Praxis hat ungefähr 20 Mitarbeiterinnen, volle Wartezimmer, einen guten Ruf, schon mal eine gute Voraussetzung, sich vieles von Ihnen anzuhören, wie Sie das denn bis dahin geschafft haben. Und vielleicht erinnern Sie sich kurz zurück, warum haben Sie sich entschieden, Zahnmedizin zu studieren? Fangen wir doch ruhig mal so weit vorne an.
Okay, das ist eine interessante Frage. Ich bin als junges Mädchen mit 10 Jahren tatsächlich in einem Streit mit einem Jungen auf dem Schulhof, wo ich nicht hören wollte, nach Hause zu gehen, bin ich hingefallen und habe mir die beiden vorderen oberen Schneidezähne abgebrochen. Und danach folgte eine furchtbare Odyssee für mich, was zur Folge hatte, dass diese beiden Zähne nicht zu retten waren. Als ich dann 18 Jahre alt wurde, blickte ich bereits zurück auf, Zahnersatz im jungen Alter, auf eine Modellgussprothese. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was das ist, aber so eine kleine Zahnprothese, wie Omi und Opa sie zu Hause auf dem Badtisch liegen hatten, war für ein junges Mädchen nicht gerade toll. Und dann sagten die Eltern, jetzt schleifen wir die Zähne ab. Der Zahnarzt hat gesagt, du sollst das machen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe schon zwei Zähne weniger. Ich will nicht noch, dass vier weitere Zähne beschliffen werden. Und daraufhin, weil ich ja 18 war und volljährig war, und hatte ich eine Sendung gesehen in der Aktuellen Stunde. Und da hieß es, dass ein Dr. Arendtovic in Köln Implantate machen würde. Und daraufhin habe ich mich gegen den Rat der Eltern durchgesetzt und bin alleine, weil es ein Schulunfall war, war ich auch abgedeckt, versicherungstechnisch, und bin alleine nach Köln gefahren, habe mir diese Implantate setzen lassen, die ich bis heute habe. Und darüber habe ich dann das Interesse für Zahnmedizin geweckt, weil ich gedacht habe, das muss ich besser machen als das, was ich erlebt habe. Und aus diesem Grunde habe ich dann ein Pflegepraktikum im Krankenhaus gemacht, in der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. Und da war dann ziemlich deutlich und klar, dass ich Zahnmedizin studieren möchte. Und das habe ich dann auch tatsächlich umgesetzt und habe in Wittenherdecke dann angefangen, Zahnmedizin zu studieren. Genau, das war eigentlich der Weg, wie
ich dahin gekommen bin. Na gut, das nenne ich doch mal einen konkreten Anlass, Zahnmedizin studieren zu wollen, finde ich jetzt gerade sehr spannend. Dann kam ja nach dieser schon als Kind, glaube ich, sehr zukunftsträchtigen Entscheidung, irgendwann auch die Entscheidung, rein in die eigene Praxis. Können Sie sich da noch erinnern, wie Ihnen da zumute war?
Naja, also eigentlich wollte ich mich nicht selbstständig machen, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Aber wie der Zufall das manchmal so will, braucht man Menschen, die einen protegieren oder motivieren und einen Mut machen. Und das war in dem Falle damals mein jetziger Mann, den ich, als ich in Jena war, in der Fachzahnarztausbildung in dem Klinikjahr kennengelernt habe. Und dort habe ich auch erstmal angestellt begonnen zu arbeiten. Und während dieses Arbeitens ist mir eigentlich aufgefallen, dass ich das genauso könnte. Und den Weg dafür hat er mir geebnet. Er hat mir die Praxisanteile zur Hälfte verkauft. Und damit waren wir gleichberechtigter Partner oder gleichberechtigte Partner auch auf dieser geschäftlichen Ebene.
Ich möchte an der Stelle nochmal einhaken. Ich weiß es zufällig aus unseren Vorgesprächen. Dieser kleine Ausflug nach Jena. Ich glaube, der hat was mit unserem zweiten Thema, nämlich Beruf und Familie zu tun. Wollen Sie uns darüber noch ein paar Worte sagen?
Gerne. Ich habe nach dem Studium zunächst erstmal 3,5 Jahre circa zahnärztlich gearbeitet und auch in dieser Zeit die Tochter Lena bekommen. Und sie war zweieinhalb Jahre alt, als ich die Fachweiterbildung für Kieferorthopädie begonnen habe. Das muss man erstmal in einer weiterbildungsberechtigten kieferorthopädischen Praxis 2 Jahre beginnen und muss dann, um die Ausbildung abzuschließen, 1 Jahr an einer Universität in einer kieferorthopädischen Fachabteilung weiterarbeiten, um das abzuschließen und die Prüfung machen zu können. Und als ich mich dann für diese Klinikstelle beworben habe, das natürlich deutschlandweit, war Jena die einzige Universität, die mich tatsächlich zum Bewerbungsgespräch eingeladen hat. Ja, und dann bin ich nach Jena gefahren und habe mich beworben und die haben mich genommen und dann habe ich meine Tochter eingepackt. Die war dann schon 4 Jahre alt. Und dann sind wir in eine kleine Wohnung von 25 Quadratmetern eingezogen und haben 1 Jahr in Jena verbracht. Eine wunderschöne Zeit.
Mit Lena in Jena kann ich mir jetzt nicht verkneifen, dieses Bild vor meinem Auge zu haben. Und Sie haben mir auch erzählt, dass es da durchaus, ich bin ja auch in den neuen Bundesländern groß geworden und habe meine Kinder in der Zeit gehabt, schon ein bisschen familienfreundlicher noch zuging, als es hier gewesen wäre. War das so?
Ja, tatsächlich. Also ich glaube, ich habe wirklich den Vergleich, als die Lena damals im Westen in die Kita gekommen ist, da gab es gerade diese Kiebitz-Regelung. Das heißt, man konnte bis zu 45 Stunden auswählen oder sagen, ich brauche nur Teilzeit, ich brauche nur 20 Stunden. Und da habe ich ja auch, wie gesagt, fast voll gearbeitet. Und das war eine absolut andere Betreuungsart als die ich dann in Jena kennengelernt habe. Ich war wirklich begeistert von dem Betreuungskonzept, was dort seit vielen, vielen Jahren Bestand hatte und Erfolg hatte. Dort wurde ich auch nicht mehr als die böse Rabenmutter, die arbeiten geht, bezeichnet. Es war einfach wirklich eine perfekte und gut ausbildende Betreuung für meine Tochter. Also in jeder Hinsicht. Also das kann ich nur sagen. Das hatten wir leider damals nicht. Ich weiß nicht, wie es heute ist hier, weil jetzt habe ich ja keine kleinen Kinder mehr. Aber ich höre immer wieder, dass es immer noch an der einen oder anderen Stelle hakt und die Mütter, die arbeiten, immer noch nicht ganz frei gestalten können in ihren Arbeitszeiten. Ne?
Zurück zu Ihnen. Als Sie dann sich entschieden hatten, obwohl Sie es ja gar nicht wollten, ne? für diesen Schritt in die Selbstständigkeit, was waren dann, vielleicht fangen wir mal an mit den glücklichsten Erlebnissen so in der ersten Zeit, was war das Schönste daran?
Das Schönste daran war eigentlich, dass ich mein Fach der Kieferorthopädie so ausführen konnte oder gestalten konnte, wie ich das in meiner alten Praxis bei Dr. Jung in Herne gelernt habe. Und dass mir niemand vorgeschrieben hat, wie ich Therapie definiere. Was waren noch schöne Momente? Ja, das Gestalten der Praxis, das Personalwesen, all diese Dinge. Einfach so frei zu sein und selber bestimmen zu können und gestalten zu können. Das war eigentlich der tollste Moment, ja.
Obwohl man ja sagt, selbstständig heißt selbst und ständig, haben die schönen Momente überwogen oder hört es sich nur im Nachhinein so easy an?
Nein, ich bis heute. Also bis heute. Ich möchte, also ich will niemand zu nahe treten, der jetzt angestellt ist. Aber ich, für mich ist es eine Form, die ich anders nicht mehr haben möchte und die ich mir auch nicht mehr vorstellen könnte.
Ich höre sogar manchmal, dass es die einzige Form ist, wo man überhaupt Kinder und Familie also am allerbesten unter den Hut bringen kann, obwohl man so viel Angst davor hat, landläufig.
Ja, das haben viele Frauen, das wundert mich auch immer wieder. Das sieht man daran, dass die Frauen sehr häufig den Zeitpunkt des Kinderkriegens später wählen und immer sagen, ja, lieber angestellt und dann später, wenn ich mich niederlassen will, das mache ich also, ne? Also vorher die Kinder und dann erst niederlassen, in die Niederlassung gehen. Das sehe ich völlig anders. Ich habe natürlich jetzt auch einen anderen Weg eingeschlagen. Ich habe die Ausbildung mit Kind gemacht. Ja, also die Fachweiterbildung, nicht das Studium, aber die Fachweiterbildung, das waren ja auch nur mal 3 Jahre. Und ich finde, in der Niederlassung ist es einfach so einfach. Man kann ja alle Bedürfnisse auf sich einstellen. Ich habe, glaube ich, 4-5 Mal meine Arbeitszeiten in dieser Zeit geändert. Ich habe eine Zeit lang 3 Stunden nachmittags Pause gemacht. Da habe ich einfach um 12 Uhr Schluss gemacht und bin um 15 Uhr wieder arbeiten gegangen. Und dann habe ich meinen Mann gebeten, dann um 17 Uhr Schluss zu machen. Somit hatten wir noch nicht mehr hinterher Betreuungsnot. Und das hätte ich nie angestellt durchsetzen können, ne?
Genau, das höre ich jetzt sehr gerne. Das hört sich, wenn Sie das sagen, so easy an. So easy war das sicher nicht immer. Aber wir haben auch gelernt in den letzten Webinaren, wenn man ganz klar weiß, was man will oder wollen muss, dann geht halt so vieles. Man muss nur wirklich klar artikulieren und dann auch klar handeln. So, jetzt haben wir ganz viele Dinge von Ihnen gehört, die so bilderbuchmäßig fast gelaufen sind. Gab es denn auch mal Momente, die nicht so schön waren?
Ich glaube, in jeder Selbstständigkeit, das ist, glaube ich, berufsübergreifend, gibt es Momente, wo Patienten mal unzufrieden sind, wo man sich dann nicht hinter dem Chef verstecken kann, sondern wo man selber ins Zimmer muss und lernen muss, sich Konflikten zu stellen und sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Das ist, das musste ich auch erst lernen. Ich glaube, viele Frauen haben es gerne, wenn man dem Mann mal vorschieben kann, sagen, komm, löst du mal den Konflikt. Aber das sind natürlich Dinge gewesen, die ich nicht so gerne gemacht habe, aber die mache ich auch heute noch nicht gerne, weil wer macht das schon gerne? Aber es gehört dazu. Und wie sagt man immer so, wer A sagt, muss auch B sagen. Und es gibt immer nicht so schöne Seiten. Klar, die gehören dazu.
Wir haben gelernt, es hören uns viele junge Frauen zu, für die genau solche Erfahrungen wichtig sind. Gibt es irgendwas, was Sie sagen, das hätte ich gerne vorher gewusst, dann wäre mir dieser oder jener Fehler erspart geblieben?
Ich bin ja in ein bestehendes System reingekommen. Ne? Ich musste mir jetzt das nicht von null aufbauen. Ich konnte gucken, was läuft gut. Das habe ich mitgenommen oder davon konnte ich profitieren. Ich konnte aber die Dinge, die nicht gut waren, verändern. Wenn ich jetzt jemandem das raten sollte, und der sich jetzt neu selbstständig niederlässt, tja, dem würde ich würde, glaube ich, raten, klein anzufangen, überschaubar die Sachen zu gestalten, um dann sich langsam da reinzufinden. Also Männer sind ja sehr häufig, und was ich auch bewundere, sehr, sehr mutig, gerade auch in der Niederlassung, auch was den Gründungszeitpunkt anbelangt. Und da würde ich einfach immer raten, fangt erst mal anfangen, früh anfangen und dann ganz langsam gucken, wo die Möglichkeiten und die Fähigkeiten und die Stärken liegen.
Arbeiten Sie lieber mit Männern oder mit Frauen zusammen? Das gilt jetzt sowohl für Kollegen, für Mitarbeiterinnen und auch für Patienten. Gibt es da so unterschiedliche Wahrnehmungen?
Wenn man das in den Bereich der Patienten, also auf die Patienten jetzt münzt, ist es ganz unterschiedlich. Also es gibt Frauen, die sind sehr pragmatisch, die haben selber die Hosen an und die sind voll geschäftsfähig und müssen ihren Mann nicht fragen, wenn es um therapeutische Entscheidungen geht. Die sind mir sehr lieb. Ich mag aber auch manchmal den Herrn, der sehr einfach, wenn er merkt, okay, das ist fachlich in Ordnung, das geht manchmal sehr einfach, den auch zu überzeugen. Andersrum hat man natürlich auch Frauen manchmal, die sehr kompliziert sind und fünfmal nachfragen, aber auch Männer. Also ich glaube, das ist sehr personenabhängig, charakterabhängig. Ich glaube, das kann ich nicht so pauschalisieren. Also zumindest nicht in dem tatsächlichen Beruf. Standespolitisch ist es ja sehr männerdominiert. Da haben wir also fast keine Frauen. Die Frauen, die wir haben, das klappt eigentlich ganz gut.
Jetzt haben Sie das Stichwort Standespolitik genannt. Ich glaube, darauf sollten wir noch mal mit ein paar Worten eingehen. Sie sind da sehr engagiert, das weiß ich. Möchten Sie uns dazu noch ein bisschen was erklären?
Herr Klein. Also ich bin da, auch da bin ich einfach so reingerutscht. Da war ich etwas, sage ich mal, unerfahren am Anfang, weil ich Bezirksgruppenvorsitzende des Freien Verbandes hier in Arnsberg in Westfalen-Lippe geworden bin und überhaupt also im Grunde genommen gar keine Ahnung hatte, wie Standespolitik läuft. Da haben sie mich auf dem Fahrrad gesetzt und haben noch am Band ein bisschen gezogen. Irgendwann haben wir dann mal die Stützräder abgemacht und ich bin weitergefahren. Das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, weil ich eine ganze, ganze Menge über Menschen gelernt habe, über politische Dinge gelernt habe. Aber ich habe mir auch viele Blessuren geholt. Es ist halt ein Geschäft, was zu teilen nicht immer ganz einfach ist. Aber unterm Strich, denke ich, habe ich sehr viel davon mitgenommen.
Sie haben es eben schon erwähnt, ist auch dort oder gerade dort vielleicht das Vorgehen der Männer anders als das der Frauen? Also meine Wahrnehmung ist ja die, dass in der Standespolitik Frauen es immer noch schwerer haben, auch so ein bisschen unterrepräsentiert sind. Manchmal auch einfach die Spielregeln, die dort gelten, auf uns Frauen gar nicht so passen, schon alleine mal von den Zeiten her. Ich habe aber genauso das Gefühl, dass sich vieles ändert und vieles aufbricht und vieles anders wird, weil die Männer ja auch zunehmend in die Kinderbetreuung und so eingebunden sind. Wie ist das für Sie? Können Sie da so irgendwas, vielleicht sogar aus der Zeit, die Sie schon aktiv sind, eine Veränderung erkennen?
Die Standespolitik ist ja ein System, was seit Jahren einfach durch die Herren bestückt war. Und die haben sich natürlich auch ihre eigenen Spielregeln gemacht. Es gibt ein System und daran sind die gewöhnt. Das ist denen bekannt. Das war immer so und das soll auch aus vieler Hinsicht, das kann man auch nachvollziehen. Die sagen, es hat doch immer so funktioniert. Warum sollen wir was ändern? Es gibt aber auch einige Männer, die ein sehr demokratisches Verständnis haben und denen es relativ egal ist, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Und mit diesen Männern macht es Spaß zu arbeiten, aber die Widerstände sind da teilweise noch sehr schwierig. Und diese Dinge aufzubrechen, was Sie gerade angesprochen haben, ist auch summa summarum schwierig. Da muss man wirklich immer für sich gucken, was Sinn macht und was keinen Sinn macht. Ja, und da ist man doch schon zu Teilen auch mal nachdenklich.
Sie wirken auf mich sehr gerade und zielorientiert. Gibt es auch mal Momente, wo Sie Zweifel haben und was tun Sie dann?
Tja, gute Frage. Also an diese Momente bin ich sehr häufig gekommen, ehrlich gesagt, weil ich zu Teilen sehr müde von dieser Kämpferei war und die Energie, die man da so reingesteckt hat, da habe ich manchmal das Verhältnis nicht mehr sehen, also kein gutes Verhältnis mehr sehen können zwischen Aufwand und Wirkung. Und das hat natürlich was damit zu tun, was Sie gerade angesprochen haben. Dann ist natürlich immer die Überlegung, was macht man? Hört man auf? Macht man weiter? Wenn man aufhört, dann, mein Mann sagt immer, dann regieren die Dummen, sage ich mal, in Anführungszeichen, die Urban und Trumps dieser Welt. Nein. Aber man muss halt einfach ein bisschen Durchhaltevermögen haben. Man muss Durchhaltevermögen haben und da bleiben. Man muss ja nicht immer ganz vorne stehen. Man kann ja auch mal ein bisschen zurücktreten. keine Karteileiche werden in dem Sinne, aber dabei bleiben und einfach mal gucken, dass man einfach noch mal mehr Leute aktiviert und motiviert, dass sie mitmachen. Und das ist sehr schwer, weil die meisten heutzutage brauchen gar nicht so viel Standespolitik, weil die Standespolitik ist ja, sage ich mal, aktiv geworden in den 60er Jahren, wo auch der große Verband der deutschen Zahnärzte gegründet wurde. Ja, da war das ein Kampfverband und ein politischer Verband. Und die jungen Leute heute, da fragt man sich manchmal, wie viel Verband brauchen die überhaupt? Was braucht das Mitglied? Ja, die Leute, also das wissen wir auch über die Generation, da hat es ja zig Analysen zugegeben, wie heute die Generation funktioniert, sich versteht und was sie erwartet. Und ich glaube, da muss man noch viel mehr in die Analyse gehen und deswegen ist es so schwierig, auch Mitglieder zu bekommen, weil die leben in Work-Life-Balance, die leben in Work-Life-Planning, aber die gehen nicht mehr zu einem Verband unbedingt, um sich da aktiv zu engagieren, wenn sie den Bedarf nicht sehen und glauben, dass es andere für sie tun.
Also ein Appell, der mir ins Herz spricht. Manchmal habe ich auch das Gefühl, wir dürfen unsere Rechte, die wir uns so mühsam erkämpft haben, nicht auch irgendwie durch Gewohnheit wieder aus der Hand geben. Und ja, nochmal zurück in die Praxis. Was beflügelt Sie am meisten? Was sind die schönsten Momente mit Patienten, mit Mitarbeitern, mit Kollegen?
Also das Schönste ist die Kommunikation mit den Jugendlichen, mit den Eltern, wenn sie zufrieden sind, wenn man was erklären kann, was ankommt, was verstanden wird, dann hat ich für mich immer das Gefühl der Selbstwirksamkeit, selbstbestimmt und wirksam. Das gibt mir mehr als alles andere. Ich freue mich immer wieder, wenn meine Mitarbeiter zufrieden mit mir sind als Chefin, ne? Dass es bei uns fair zugeht, dass ich gucke, dass ich Vergleichbarkeit als Verständnis bekomme, dass sie erkennen, dass keine sozialen Unruhen auftreten in der Praxis. Also das geht ja nur über Vergleichbarkeit, dass man sie fair behandelt. Ja, und natürlich irgendwie auch ein gutes fachliches Ergebnis. Dafür mache ich das ja eigentlich, ne? Und dass da keine Fehler passieren und dass ich summa summarum irgendwann mal sagen kann, Mensch, habe einen guten Job gemacht, habe keinem wehgetan und keinem Schaden zugefügt und das war gut, was ich gemacht habe.
Na gut, habe keinem wehgetan, das aus dem Munde einer Kieferorthopäde. Da muss ich jetzt mal ein bisschen schmunzeln, aber ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen. Zum Abschluss bitte noch eine persönliche Frage, wenn ich jetzt Ihre Eltern fragen würde, welche Eigenschaft sie auszeichnet, vielleicht auch prägend war für ihren Weg, die schon als Kind erkennbar war, was würden die mir sagen?
Hartnäckig. Hartnäckig und engagiert. Hartnäckig.
Hartnäckig. Ja gut, wer schon als Kind sich selbst seinen Zahnarzt sucht, finde ich ja jetzt auch bewundernswert, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Vielen Dank für ein sehr, sehr interessantes Interview. Ich glaube, Sie könnten noch eine Menge darüber erzählen, wenn es ja zum einen um die Praxis geht, zum anderen auch, wie habe ich das damals hinbekommen mit den Kindern. Wenn Sie mehr wissen wollen, lassen Sie es uns gerne wissen. Wir haben ja auch noch andere Formate, Webinare und anderes anzubieten. Vielleicht kommen wir da auch noch mal ins Gespräch. Für heute, liebe Frau Dr. Max-Koss, danke ich mich ganz herzlich und wünsche Ihnen, bleiben Sie hartnäckig, könnte ich jetzt sagen, und bleiben Sie negativ. Alles Gute und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, vielen, vielen Dank.
Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Lust habt, abonniert gerne meinen Podcast und hinterlasst mir eure Kommentare oder Anregungen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die euch dieser Podcast beantworten kann, schreibt auch diese bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, eure Christine Wernze.